Sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte Chat- und Webinar-Teilnehmer, willkommen im Zirkus. Sie werden nun in der Folge einige Dompteure und Dompteusen der Nuklearmedizin erleben. Begleitet werden Sie am heutigen Abend aber nicht von Siegfried und Roy, sondern von Martha Hoffmann und mir. Martha Hoffmann ist noch eine hochaktive Dompteuse. Ich bin anders als Shakespeare, der sich schon mit 49 aus der Manege zurückgezogen hat, dann erst mit 65 weggeblieben, sodass Sie mir vielleicht erlauben, manche der Darbietungen etwas abgeklärter zu sehen. Und ich darf Toni Staudenherz bitten, zu seinem ersten Vortrag über die gebändigte Kraft der Positronen und State-of-the-Art Anwendung der Antimaterie. Bitte.
Ja, herzlichen Dank für die ganz liebe Einleitung. Und es ist mir immer wieder ein Vergnügen, in diesem ehrwürdigen Etablissement sprechen zu dürfen, in dem ja schon sehr viele gesprochen haben und auch noch sprechen werden, hoffentlich. Und deswegen gehe ich auch gleich in medias res. Und warum findet sich Antimaterie in meinem Titel? Nun, weil wir die Positronenstrahler nutzen in der Diagnostik. Und diese Möglichkeit, oder beziehungsweise seit der Möglichkeit, diese mit einem Zyklotron herzustellen, also seit dem letzten Jahrhundert, in den 50er Jahren, entstand diese Möglichkeit. Aber geschichtlich ist dieses Ganze auch sozusagen einem theoretischen Physiker, nämlich dem Paul Dirac, zu verdanken, der die Existenz der Antiteilchen 1928 voraussagte. Und übrigens, Antimaterie, was man auch findet, immer wieder bei Google, ist die Banane. Und warum? Weil die auch einen Anteil an Positronenstrahler hat und sozusagen hin und wieder ein Positron aus sich herauslässt. Das Problem ist nur, wir können damit nicht wirklich eine PET-Untersuchung machen, weil die Banane inzwischen vergammelt oder die Reinigungskraft die Banane entsorgt. Deswegen nutzen wir in der Bildgebung künstlich erzeugte Positronenstrahler, welche eben in einem Zyklotron hergestellt werden. Nun, die Nuklearmedizin macht sozusagen Bilder, die auf der Chemie des Körpers basieren, auf dem Stoffwechsel und nicht auf den physischen Formen wie in der Radiologie. Bei der Untersuchung werden verschiedene Radionuklide, auch Tracer oder Radiopharmaka genannt, eingesetzt und in erster Linie natürlich der Zucker, die Fluordeoxyglucose, die auch gemeinsam mit anderen Nukliden wie den Aminosäuretransportern oder PSMA oder Amyloid auf bestimmte Rezeptoren gerichtete Somatostatin-Analoga, die den Tumor dann letztendlich, sofern genug entartete Zellen auf einem Haufen liegen, zum Leuchten bringen. Upsi. Aber jedes Radiopharmakon ruft auch einen gewissen Lernprozess hervor. Und nicht immer ist die Ursache leuchtender Läsionen eine maligne Erkrankung. Sehr deutlich wurde diese Interpretationsproblematik während der Covid-Pandemie nach der Etablierung dieser Messenger-RNA-Impfung, wo die Lymphknoten sehr stark reaktiv geantwortet haben und anfänglich wurden diese auch, wie in dem Bild zu sehen, dann falsch interpretiert, obwohl das Phänomen, dass reaktive Lymphknoten leuchten, ja schon länger bekannt ist. Also man sollte sich immer vor Augen halten, dass die schwarze Katze nicht immer böse ist und nicht immer Unglück bringt. Apropos Aufleuchten, metabolisch aktive Läsionen sind nicht immer, wie jetzt schon des Öfteren erwähnt, maligen. Hier ein Beispiel einer Knochenläsion, die fokal den Tracer aufnimmt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das eine Knochenmetastase oder nein? Viele werden es vielleicht schon sehen. Es gibt hier natürlich, wenn man es transaxial anschaut, ja noch bessere Darstellung dieses sogenannten Salt and Pepper oder Polka Dot Designs. Das heißt hier diese kleinen weißen Pünktchen, die in der sagittalen Ebene dann eher so als vorwiegend verstärkte Trabekuläre oder Jailbar sein, zutage tritt. Und das ist natürlich dann in der morphologischen Bildgebung relativ eindeutig sichtbar. Und das ist ein Wirbelkörperhemangiom. Das übrigens fallweise auch stoffwechselnegativ ist, also nicht immer positiv. Eine Patientin, die uns überwiesen wurde mit der Fragestellung nach Sarkoidoseherden, und wir haben die PET-CT dann gemacht, weil es war eine Iritis mit Verdacht auf Sarkoidose laut Augenarzt, und gefunden haben wir keine wirklich pathologische Dresseranreicherung. Aber nicht ganz, was man gefunden hat, ist im Uterusbereich, zeigt sich bei der Patientin eine längliche Mehrspeicherung. Das heißt, hier haben wir eine physiologische Speicherung bei einer jungen Person mit Menstruationshintergrund. Aber wie einer meiner Freunde meinte, alles, was strichförmig ist, ist kein Tumor. Im Gegensatz dazu sehen Sie sozusagen die punktförmige Anreicherung bei einem Endometriumkarzinom. Zu den Indikationen: im Prinzip gibt es für die PET-CT sehr viele Möglichkeiten, und auch nicht nur die Onkologie, die sie nutzen kann, sondern auch die Rheumatologie mit Entzündungen. Und es gibt auch entsprechende Richtlinien von wissenschaftlichen Gesellschaften, die dann entsprechende Untersuchungen als Staging-Untersuchungen, Therapie ansprechen, Rezidiv- oder Biopsieanleitung sehen. Die wichtigste Überlegung, die Sie vor einer Anfrage zur Untersuchung anstellen müssen, ist, welche Konsequenz hat die Untersuchung für meine Patienten? Und was wir nicht können, und das soll diese blaue Zeile noch einmal verstärken, ist, wir können nicht die Histologie ersetzen. Das kann nur der Pathologe, und der hat auch nicht immer recht. Die klassische 1a-Indikation, und da werden wir ja heute noch vielleicht zumindest beim letzten Vortrag etwas hören, ist das Lymphom. Aber auch hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil nicht alle Lymphome sind unbedingt FDG-avid und leuchten einem entgegen. Wie zum Beispiel das Malt-Lymphom, wo man im Prinzip eine Münze werfen kann, ob das im PET-CT dann zu sehen ist oder nicht. Hier ein Beispiel einer erfolgreichen CAR-T-Cell-Therapie bei einem diffus großzelligen Lymphom, Ausgangsbefund im August 2023, dann sozusagen unmittelbar nach der Therapie im September und dann im Oktober das Follow-up. Und hier sehen Sie auch, dass das Knochenmark aktiviert ist, unmittelbar nach der Therapie, und das löst sich dann alles in Wohlgefallen auf und dieser Patient gilt als geheilt. Achtung, die Immuntherapie, und das ist ja das, was die Onkologen sehr gerne jetzt heutzutage einsetzen, macht seltsame Dinge. Hier ein Beispiel eines Zungengrundkarzinoms, wo man sehr schön im Hals die Lymphknoten sieht, aber auch mediastinal oder hilär sich Lymphknoten darstellen. Das ist aber die sogenannte Sarcoid-like Reaction. Und was bei dem Patienten dann auch noch zufällig entdeckt wurde, war ein Synchrontumor, nämlich im Rektum. Und auch das muss natürlich oder darf nicht übersehen werden. Hier ein Beispiel eines aus unserer Nachsorgeambulanz, der Neurotumorambulanz, ein Glioblastom-Rezidiv mit abnehmender Aktivität nach 60 Minuten. Leider ist die Befundung aber nicht immer so klar, eindeutig, fokal, sodass man davon Rezidiv sprechen kann. Und manchmal tun auch wir uns schwer mit der Differentialdiagnose postradiogene Veränderungen oder Rezidiv. Ein Beispiel von einem Adenokarzinom, 10/23 der Ausgangsbefund, dann neoadjuvante Chemotherapie, Kontrolle im Jänner und im Juli, also im Jänner war schon der Lungenrundherd nicht mehr FDG-avid und die Primärläsion deutlich kleiner geworden, sodass der Patient dann letztendlich operiert werden konnte. Eine Therapie, die wir im Universitätsklinikum St. Pölten als erste im deutschsprachigen Raum durchführen durften, und da sind wir doch ein bisschen stolz darauf, ist die endosonografische Platzierung von Phosphor-32 markierten Mikropartikeln im Pankreastumor. Und Sie sehen hier das Postimplantbild, das wird endosonografisch eingebracht, direkt in den Tumor, und ist im Prinzip nichts anderes als eine Brachytherapie. Das ist jetzt nicht unbedingt ein neues Konzept, allerdings diese Mikropartikel mit Phosphor-32, die momentan verwendet werden, haben doch den Vorteil, dass sie nicht invasiv oder nicht sehr invasiv, sagen wir mal so, eingebracht werden können und dort immerhin 100 Gray hinbringen im Vergleich zur Strahlentherapie, die ja bei 40, 50 Gray, 60 Gray limitiert ist. Ja. Aber wir bringen dann doch deutlich mehr in diese Richtung hin. Und im Follow-up sieht man bei dieser Patientin, das war der Ausgangsbefund vor der Therapie, dann unmittelbar so 4 Monate oder 3 Monate nach der Therapie ist schon kaum mehr ein Uptick zu sehen im Tumorbereich, und auch im Oktober dann ist kein wirklicher Uptick mehr im Tumorbereich zu sehen. Im Gegensatz zu diesem Patienten, ein älterer Herr, der Gemcitabine only sozusagen bekommen hat, aber auch hier ist es so, dass die Therapie zwar primär angesprochen hat, allerdings sich jetzt im Oktober wieder ein etwas erhöhter Stoffwechsel zeigte. Wir werden sehen, wie der nächste Follow-up ist. Auf jeden Fall hat er seine Lebenserwartung bereits überschritten, Gott sei Dank, und ist noch immer wohlauf. Ein weiteres Beispiel sozusagen aus der Praxis ist die Rolle der Biopsie-Lokalisationsauffindung. Würde man hier sozusagen im Zentrum biopsieren, würde man lediglich nekrotisches Material bekommen. Das heißt, ich muss hier auch versuchen, im Randbereich zu biopsieren. Beziehungsweise bei der Biopsiesteuerung ist auch sozusagen wichtig, ob es eindeutig definierbare Tumorabgrenzungen gibt. Die sehen wir hier also nicht. Allerdings FTG-Avid ist nur dieser Bereich. Das heißt auch hier, wenn ich hier in diesem Bereich biopsieren würde, würde ich wahrscheinlich eher keine wirklich positiven Tumorzellen belangen. Eine wichtige Frage ist auch natürlich die Nachsorge. Wann soll ich sozusagen die Kontrolle für meinen Patienten planen? Und bisher haben sich die Experten lediglich darauf geeinigt, je länger, desto besser. In der Literatur sozusagen findet man immer so 3 Wochen, besser 6 bis 8 Wochen nach OP bzw. Immun- oder Chemotherapie, beziehungsweise 8 bis 12 Wochen nach Radiatio, eher 12 Wochen, ist sicher die vernünftige Variante, mit der man arbeiten kann. Es gibt aber noch andere Stolperfallen, und in den letzten Jahren haben sich da einige Fortschritte ergeben. Hier eine Arbeit aus 2020, die sozusagen zeigt die Mikroumgebung des Tumors, die immer eine wichtigere Rolle spielt. Und wenn man jetzt diese komplizierte Zeichnung anschaut, dann sagt man die B-Zelle, und die B-Zelle ist natürlich etwas, die speichert ganz gerne den Zucker, wie wir ja vom B-Zellenlymphom wissen. Die sterile Entzündung ist also eine große Hürde, und insbesondere bei den Immuntherapien und verbunden ist das sozusagen immer mit der Tumorumgebung. Da wir in den bildgebenden Fächern unter mangelnden Informationen leiden, wie dieser arme Mann, der sich da nicht entscheiden kann, welchen Geschmack das Eis haben soll, die Zuweisung ist leider oft sehr spärlich ausgefüllt und Informationen müssen mühsam erarbeitet werden. Und diese Arbeit ist zwar auch schon mehr als ein Jahrzehnt alt, aber immer noch kämpfen wir mit insuffizienten Zuweisungen. Und es fehlt oft an der Fragestellung, ganz zu schweigen von sonstigen Informationen, wie zum Beispiel das PSA, was wir ganz gern schon wüssten, bevor wir einen PSMA-Scan machen. Die Rechtfertigung einer Untersuchung ist also die Aufgabe nicht nur des Zuweisers, sondern auch des Anfordernden oder des Durchführenden und des Zuweisers. Aber auch hier geht es ohne Information nicht, und letztendlich kostet das Zeit und Geld. Mein ehemaliger erster Oberarzt, der sitzt da hier in der zweiten Reihe, Dr. Busbauer, hat eine sehr nette Bezeichnung für insuffiziente Zuweisungen geprägt, nämlich die Suchs-Balli-Zuweisung. Und leider, muss man sagen, nehmen diese zu. Sei es, um den Patienten für eine Zeit loszuwerden aus der Ordie, ist eine Möglichkeit, oder weil man falsch informiert wurde. Jedenfalls andere Studien haben ja genauso gezeigt und uns recht gegeben, dass ein Drittel der Zuweisungen, egal für welche Bildgebung, eigentlich insuffizient sind. Und man vergisst gern sozusagen die Kernkraft von medizinischen Testverfahren, um bei der Nuklearmedizin zu bleiben. Egal welche Tests Sie anfragen, er kann Ihre Hypothese ja nur unterstützen oder aktualisieren und nicht oder sehr selten nur beweisen. Also sollten Sie sich immer die Frage stellen, wird die Untersuchung für meinen Patienten, egal wie sie ausgeht, eine Konsequenz haben oder nicht? Wenn die Antwort nein ist, dann brauchen Sie die Untersuchung auch gar nicht machen. Und das Wichtigste ist und bleibt, trotz alternativer Intelligenz, die jetzt immer mehr sich durchsetzt, das Arzt-Patienten-Gespräch und die klinische Untersuchung. Und erst dann sollten die technischen Verfahren eingesetzt werden. Also immer quasi zuerst ein bisschen mit Hirn arbeiten und dann hat man es etwas leichter oder setzt die Mittel besser ein. Weil was sind denn diese potenziellen Gefahren? Das ist in erster Linie die Überdiagnose, die betrieben wird, oder Überdiagnostik, und die Kosten. Ja, ganz abgesehen von sonstigen natürlich falsch-positiven, falsch-negativen Ergebnissen, die dann unter Umständen weitere Untersuchungen oder sonstige Befunde oder sonstige Untersuchungen hervorrufen. Und zum Abschluss, um in der Zeit zu bleiben, noch ein Statement aus dem Jahr 2007, das meine Meinung auch unterstützt. Diese Suchs-Balli-Indikationen und Screening-Tests für eventuelle Karzinome, dafür ist meiner Meinung nach für die PET-CT kein Platz. Die gehört nicht hierher. Und damit komme ich auch schon zum Schluss und zu meinen Schlussworten. Das ganz Einfache heißt einfach reden miteinander, und das ist immer noch ein analoger Prozess und einfach besser sozusagen als Untersuchungen einfach anordnen, wie es manche auch noch glauben, dass sie können. Sie können sie aber nur anfragen, anordnen können sie nicht. Und damit möchte ich einfach schließen, das Wort meinen Vorsitzenden wieder übergeben und mich bedanken für die Zeit. Und die Fragen beantworte ich jetzt nicht, weil die werden ganz zum Schluss beantwortet.
Herzlichen Dank.
Er hat schon vorweggenommen, wir machen nachher einen Roundtable, wo alle Fragen gestellt werden können, auch die Leute, die das im Webinar verfolgen, die dürfen mir jetzt schon ihre Fragen stellen, ich werde sie mir aufschreiben und dann an die Vortragenden weitergeben. Ich persönlich kann mich noch an, schon sehr, sehr lang her, aber wie gesagt, wenn man alt ist, kann man sich an die Sachen, die früher waren, immer besser erinnern, an ganz hitzige Diskussionen mit einem meiner ehemaligen Lehrer erinnern, der gemeint hat, also PET gehört überhaupt nur an Universitätskliniken, das ist so kompliziert, da sollte man draußen gar nichts damit machen. Möglicherweise war das auch ein Grund, dass ich in die Etablierung des ersten extramuralen PETs in einem Institut hier in Österreich involviert war, für das 2007, aber leider nur kurz, sogar die Krankenkasse was gezahlt hat.